in der Wissenschaft arbeiten und auch mit der Wissenschaft leben. Wie schaut das eigentlich genau aus?
Ich glaube, wir denken noch sehr oft an das einsame Genie im Elfenbeinturm oder auch an Indiana Jones auf Schatzjagd.
Ja, würde mir auch gefallen, aber leider hat das ja alles nicht so wirklich was mit Wissenschaft im Alltag zu tun, ne?
Und darum wollen wir hinter die Kulissen der Wissenschaft als Beruf schauen.
Klingt schon faszinierend, aber mir ging es dann auch darum, auch mal den Alltag zu zeigen und auch mal so die, nicht nur die Sonnen, sondern auch die Schattenseiten.
Genau. Das heißt, wir sprechen mit Forschenden verschiedener Disziplinen über ihre Wege in die Wissenschaft, über Umwege, die sie vielleicht mal genommen haben, über Kaninchenlöcher, in die man fallen kann, und über manchmal prekäre Arbeitsverhältnisse. Wir haben Menschen mit ganz unterschiedlichen Geschichten und auf unterschiedlichen Karrierestufen bei uns zu Gast.
Und wir, das sind zwei Historikerinnen, nämlich Julia Gebke
und Julia Heinemann.
Und wir berichten live aus dem Elfenbeinturm.
Herzlich willkommen zu unserer neuen Folge. Heute ist der 6. März und Julia Heinemann und ich sitzen zusammen mit Katha Spiel an der Technischen Universität Wien. Kathas Pronomen sind Nin, Nim, eine der deutschen Entsprechungen der englischen Pronomen They, Them. Nin hat derzeit eine Hertha Firnberg Postdoc-Stelle an der Technischen Universität Wien inne, die von dem österreichischen Wissenschaftsfonds FWF gefördert wird. Und wir dürfen gratulieren. Du hast gerade letzten Winter gleich zwei Preise erhalten. Ich habe recherchiert. Einmal den Förderpreis der Stadt Wien und den Pride bis Austria. Mit letzterem werden außergewöhnliche Forschungsarbeiten zur Förderung von Vielfalt und LGBTIQ-Bewusstsein in der Wirtschaft ausgezeichnet. Studiert hat Katha in Weimar an der Bauhaus-Universität Medienkultur und Mediensysteme im Bachelor und dann aufbauend den Master Computer Science. Und thematisch bewegt Katha sich häufig an Schnittstellen von Computertechnologie, Technologiedesign und den Kulturwissenschaften, vor allem auch Disability Studies und Gender Studies. Kathas Forschungen gehen von der Einsicht aus, dass der Großteil heutiger Computertechnologie und auch das technologische Design auf einem idealen Normkörper zugeschnitten sind, oft als männlich, weiß, schlank gedacht. Und Katha untersucht diese Einengungen und entwickelt Alternativen, indem Nin zum Beispiel autistische Kinder und ihre Technikwünsche mit einbezieht. Mich haben ihre diversen Forschungsprojekte von Anfang an fasziniert, aber ich habe eine Weile gebraucht, um die Faszination für mich greifbar zu machen und dann auch auf den Punkt zu bringen, warum das so spannend ist. Und ein sehr bekannter Text von Donna Haraway von 1985, das Manifest für Cyborgs, hat mir dabei geholfen. Dort zeigt Haraway, wie die Idee der Cyborgs, also organisch-technologische Mischwesen, uns auf spielerischem Weg dabei helfen könnten, klassische Trennlinien aufzubrechen, also zwischen dem Natürlichen und dem Künstlichen, zwischen Körper und Geist, zwischen innerer Selbstentwicklung und externem Design. Und Haraway zeigt, dass Feminismus nicht auf einem universalisierenden Standard-Identifikationsmodell beruhen kann, zum Beispiel im Sinne von der Idee von den gemeinsamen und allgemein geteilten Erfahrungen aller Frauen. Stattdessen sollte Feminismus generell einen Zugang zu Geschlechtern und Sexualitäten vermitteln, der die herrschende Vielfältigkeit spiegeln kann, statt diese einfach zu verknappen und zu reduzieren. Und bei Kathas Projekten sehe ich diese spielerische Herangehensweise, wenn dann auf einmal Wolle und Stricken ins Spiel kommen und klassisches technologisches Design auf den Kopf gestellt wird, damit Technologie und Design für Personen spannend und attraktiv wird, die mit dem Standarddesign wenig anfangen können. Aber nun, genug der Vorstellung, ich habe jetzt lange geredet. Wir wollen Katha natürlich heute vor allem selbst zu Wort kommen lassen. Herzlich willkommen, wir freuen uns, dass es geklappt hat. Und wir fangen gleich mit unserer Standard-Lieblingsfrage an. Als Historikerin wollen wir immer die Anfänge und die Ursprünge wissen. Also, wie bist du zur Wissenschaft gekommen?
Ja, also das war tatsächlich irgendwie so eine Angelegenheit, die ich schon als kleines Kind mehr oder weniger wollte. So, ich fand das immer spannend. Ich habe immer alles gelesen und dann Also ich war da schon ziemlich früh auf der Schiene. Mhm. Wie ich dann aber in den Fachbereich gekommen bin, ist, glaube ich, ein bisschen interessant. Weiß ich nicht.
Ich find allein diese Kombi aus Naturwissenschaft, Technik und Kulturwissenschaften, das haben die wenigsten.
Also, yeah, genau. Ja, genau. Also es gibt noch so ein paar, so Paul Feigelfeld zum Beispiel auch aus Wien. Mhm. Aber genau, jedenfalls, ich habe halt diese Kulturwissenschaften studiert und dann saß ich da und war auf dem Chaos Communications Congress.
Ja.
Ich glaube 2009. Kann ich jetzt nicht für bürgen. Nein, nicht 2009, 2008. Irgendwann früher. Egal. Mhm. Nicht so tragisch. Früher. Ja. Mhm. Es ging um Steampunk. Kann man also nachrecherchieren, weil ich auch. Vielleicht war es auch 2007. Meine Güte, egal. Aber genau, und dann saß ich da und dachte mir so, ich habe absolut keine Ahnung, wie das Zeug funktioniert, aber es fasziniert mich, und es fasziniert mich vor allen Dingen das, was passiert, wenn sozusagen die Leute da sind und dann diese Technik ins Spiel kommt, dass da so eine ganz andere Dynamik da ist und aber auch so, was das sozusagen bedingt. Ja? Mhm. Weil ich das nicht verstehe und weil mich das nervt, dass manche anderen Leute halt irgendwie Bücher schreiben, in denen sie diese technische Unterscheidung nicht genau genug treffen für die Sachen, die ich schon wusste, habe ich halt gemeint, so jetzt studiere ich vielleicht Mediensysteme und dann, also das ist das gleiche wie Informatik. Mhm. Und dann habe ich Gott sei Dank ein Stipendium bekommen, weil ich hätte mir das sonst nicht leisten können.
Ja.
Mhm. Danke, Heinrich Böll Stift. I guess. Und dann habe ich das so durchgezogen. Und ich war auch dann aber auch schon von Anfang an immer in diesem, so was passiert eigentlich, wenn Menschen und Technologien zusammenkommen, so auf beider Seite. Plus halt diesen Anspruch immer irgendwie für Minderheiten auch da. Mhm. Oder auch mit Minderheiten mehr oder weniger einzustehen.
Ja.
Mhm. Und diese Perspektive mit aufzunehmen, schon auch aus einer Selbstbetroffenheit, aber auch so aus einer solidarischen Perspektive.
Ja. Mhm. Und war das dann sehr früh auch die Idee da, dass du in der Wissenschaft bleiben willst? Also du hast ja erstmal das Studium begonnen.
Ja.
Wie hat sich das entwickelt?
Also das nicht unbedingt. Also das ist ja bei vielen auch immer so ein bisschen Zufall, ne?
Mhm.
Also allein schon, weil die Stellen wenig sind und die Leute viele.
Ja, oder? Ja.
Aber, naja, also ich war eigentlich auf dem Weg, in ein Landesparlament und dann habe ich die Stelle hier gesehen, eben zu dieser Autismusforschung und ich war auch schon so ein bisschen disenchanted, also es war mir so, ich habe die Politik jetzt ja kennengelernt damals, ich war schon 5 Jahre dann im Stadtrat und auch heute den Fraktionsvorsitzenden und so, aber ich war halt so ein bisschen so enttäuscht von dem, was, wie limitiert das ist und so. Und dann dachte ich mir so, naja, in der Forschung kann man halt zumindest irgendwie das tiefergehend, ne, also sich anschauen und da vielleicht auch mehr bewirken, weil man sich halt längerfristig mit den Sachen auseinandersetzen kann.
Mhm.
Und dann gab es halt diese Stelle und dann habe ich mich beworben und dann bin ich da auch noch genommen worden und dann habe ich halt gemeint, so, ja, okay, jetzt probiere ich das so.
Ja.
Und dann dachte ich eine Zeit lang, ich kann nichts anderes und jetzt studiere ich noch was nebenbei, damit ich dann auch noch was anderes kann, falls das mit der Wissenschaft doch nichts wird. Man weiß ja immer nicht.
Was studierst du denn noch nebenbei?
Also, ich mache ein Studium zu Dolmetschen.
Mhm. Mhm.
Okay.
Aber das ist dann so ein klassischer Skill, den man dann...
Ja, ja, aber spannend, ja, es gibt immer wieder Leute, die versuchen, so eine Ausstiegsoption sich zu erarbeiten. Ja. Ich glaube, es macht auch Sinn, weil man ja nicht davon ausgehen kann, dass es einfach dauerhaft klappt, leider.
Wobei mal alle, die ich jetzt angefangen habe oder wo ich jetzt noch Ausbildung gemacht habe, mich dann auch wieder zurück zu meinem dort wieder hinführen, wo ich bin oder ich das dann mit dem verknüpfe, was ich eh schon mache. Also finde ich auch ganz spannend, dass es irgendwie, ich immer denke, es ist der Ausstieg und dann ist es nur eine Weiterentwicklung dessen, wo ich auch schon mich aufhalte.
Also ich sehe es jetzt auch gar nicht zwingend als Ausstieg, aber ich sehe es als Option für entweder ich nehme das dann mit und mache das zu einem geringen Teil oder ich mache das halt voll. Aber es ist halt was, wo ich nicht darauf angewiesen bin, dann zwingend auf den akademischen Betrieb, was schon auch eine gewisse Freiheit gibt. Man muss ja sagen, also es ist alleine schon als irgendwie nicht-binäre Person oder als auch neurodivergente Person irgendwie so ein bisschen schwierig, das manchmal zu navigieren, weil da keine... weil das nicht erwartet wird in vieler Hinsicht.
Ja.
Also das ist schon so ein bisschen auch für mich selber so, dass ich mir halt denke, okay, wenn ich darauf halt nicht voll angewiesen bin, was die anderen Leute denken, dann muss ich auch nicht die ganze Zeit maskieren und filtern und auf eine Art und Weise mich präsentieren, wie ich halt nicht bin. Ja, oder wie ich halt auch nicht forsche. Oder was ich halt, also ich finde halt, ich finde das so schrecklich, wenn Leute irgendwie so sagen so, ja, aber ich kann ja nicht, weil ich bin da und da und da abhängig. Und dann kommen sie irgendwann in diese Position, wo sie dann... irgendwie meinetwegen eine volle Professur haben oder so. Aber dann haben sie Studierende, die auch abhängig sind. Dann können sie eigentlich nie das machen, was sie eigentlich interessiert oder was sie eigentlich für wichtig erhalten, das erforscht wird. Und da wird schon so eine Konformität erzeugt und es ist irgendwie so eine Trotzhandlung auch, dass ich mir dann so denke, will ich nicht. Okay, ist aber mit Risiko verbunden und das Risiko buffere ich halt dann so ein bisschen ab.
Ja, okay. Was für Auswirkungen hat das auf deinen Arbeitsalltag? Du sagst jetzt dieser Konformitätsdruck. Wie sieht dein Arbeitsalltag so aus und wie gehst du damit um?
So viele E-Mails. Naja, nee, es ist halt unterschiedlich, ne? Also je nachdem erstmal, ob auch Lehre dazwischen ist, so. Genau, also ich lehre ja auch.
Ja.
Dienstags derzeit.
Stimmt, an der Uni Wien, ne? Gender Studies.
Auch hier, an der TU Wien. Aber genau, an der Uni Wien ist jetzt meine letzte Vorlesung der Gender Studies, weil ich dann entweder raus bin oder einen Lehrauftrag hier habe. Von daher ist es so ein bisschen so, den müsste ich dann auch erfüllen.
Ja.
Aber ich unterrichte auch hier Critical Design dieses Semester. Genau, teuer auch Studierende, die Projektarbeiten machen oder Abschlussarbeiten. Das ist mir eigentlich auch immer so, ich finde es eigentlich ganz nett, mit der Lehre anzufangen, weil ich finde das eigentlich auch immer sehr bereichernd, ja. Also erstens ist es halt unglaubliches Privileg, weil, ne, man, also vor allen Dingen so Methoden und so zu unterrichten, das ist halt schon sowas, wo man Leuten irgendwie so ein Werkzeug in die Hand gibt, wo sie dann selber forschen können. Da hat man so ein bisschen viel Verantwortung auch. Ich glaube, es haut hin. Aber genau, und dann ist es schon so ein bisschen so, also ja, aber es ist halt auch so ein Privileg, dann irgendwie auch dabei sein zu können und das mit zu begleiten, wie halt jemand da so ein bisschen so Sinn macht von diesen Inhalten und so und auf eine gewisse Art und Weise. Man wird ja auch selber immer überrascht und lernt da ja auch selber immer sehr viel mit. Und alle, die sagen, das ist so ein einseitiges Ding. Weiß ich nicht, was die machen, aber so.
Also für mich genau, frage ich mich auch immer.
Also für mich ist es nicht so und deswegen, ja.
Ja.
Genau. Und ich finde das eigentlich extrem schön, da auch irgendwie mitgenommen zu werden, so ein bisschen. Ist ja auch ein Privileg, so ausgesucht zu werden. Also es ist jetzt kein Aufruf, ich habe ganz, ganz viele Studierende und ich will das auch gut machen. Deswegen muss ich auch manchmal schon absagen, also so ist es nicht, aber ja. So, und dann, ich lese halt, wenn ich dazu komme, und dann, oder ich lese auch zum Beispiel die Artikel von anderen Leuten und begutachte die. Ich schreibe meine eigenen Artikel oder Gastbeiträge oder ich mache so Interviews oder so.
Ja.
Manchmal baue ich auch Sachen oder ja, mache so Strickmusteranalysen oder sowas. Genau.
Ja, also vielleicht kurz als Erklärung, hier stehen auch solche Lego-Sachen.
Ja, genau. Ja, so baue ich halt Lego. Also, ja, also es sind unterschiedliche Lego-Sachen. Es gibt die Arbeits-Lego-Sachen und es gibt die privaten
Lego-Sachen. Ja.
Die privaten sind auch privat bezahlt.
Genau, und hier ist
mir nur sagen, weil wir schon dafür
erklären. Garn haben wir hier auch.
Das ist leitendes Garn.
Leitendes Garn.
Also ich habe nicht leitendes Garn da, das ist hauptsächlich hier drin.
Okay.
Aber das sind alles unterschiedliche leitende Garne, weil ich habe so ein Seitenprojekt, wo ich gerade schaue, also auch weil es ja um so Gefühl geht und so.
Ja.
Und manchmal ist halt so, bestimmte Strickmuster erzeugen bestimmte Arten von Taktilität. Aber das hat halt im Zweifelsfall, weiß ich nicht, versuche ich gerade rauszufinden, auch einen Einfluss darauf, was die Leitfähigkeit des Stoffes betrifft. Und jetzt will ich mal schauen, was das da für Sachen ausgeben, auch mit unterschiedlichen Stoffen. Und auch wie sie sich anfühlen mit unterschiedlichen Mustern.
Ja.
Und ich meine, ich kann das beschreiben. Zum Beispiel das mit dem Leinen hat sich schon herausgestellt, schwierig, das wird ganz schön. Also das fühlt sich mehr oder weniger an, wie als würde es nur kratzen. Wenn das reine Stahlwolle ist, dann verbiegt sie sich so, wenn man die verstrickt. Die kann man tatsächlich nur direkt reinnehmen. Wenn es, das mit der Wolle ist ein bisschen schwierig. Also da, ich habe so Wolle mit 20% Stahl. Da bin ich mir noch nicht so ganz so sicher. Ich glaube, die kann man noch so hinbringen, dass sie weich wird. Ich habe aber auch eine Seide mit 15% Stahl. Die funktioniert super. Aber ist halt auch dementsprechend teuer.
Ja.
Man versucht ja auch immer so ein bisschen zu schauen, was so günstigere Alternativen sind. Deswegen, aber ich bin auch noch nicht durch alle durch.
Aber was genau machst du mit den Sachen dann? Also wie werden die eingesetzt?
Ne, jetzt schaue ich erstmal, wie sich das anfühlt. Und dann kann ich die im Zweifelsfall hernehmen und halt damit Objekte bauen. Ich habe zum Beispiel so eine Objektreihe, die ich ganz langsam entwickle. Aber das sind die Stimis, wo ich mir halt so Wearables, also tragbare Technologien anschaue, die bestimmte Bewegungsmuster unterstützen und vielleicht aber auch auf dieses Wahrnehmungsbedürfnis auf andere lenken. Also viele neurodivergente Menschen, dazu gehören jetzt so AutistInnen oder Menschen mit ADHS oder bipolare Personen, also unterschiedlichste Konzepte, wo halt eine unterschiedliche Neurologie da ist. Und was aber ganz oft davor kommt, ist, dass es so Handbewegungen gibt, die sich immer wieder wiederholen und die aber dann auch so eine selbstregulierende Eigenschaft haben. Also das kann so ein Zittern sein, teilweise so mit den Fingern oder ich meine, man sieht es auch ganz oft, dass Leute mit ihren Haaren spielen, lustigerweise. Das ist auch so eine Art und Weise. Manchmal, das kommt auch bei neurotypischen Leuten manchmal vor. Aber es kommt.
Mach ich auch.
Ja. Aber es kann halt dann zum Beispiel sein, dass es eben ausgeprägter ist und dass es manchmal stört. Und dann versuche ich halt nicht zu sagen, so, was halt so der dominante Ansatz ist, ist, dass man dann irgendwie eine Technologie baut, die irgendwie, keine Ahnung, dem Kind sagt, du wirst jetzt gleich impulsiv werden, also mach das mal nicht. Oder halt irgendwie so versucht, das zu unterdrücken. Ne?
So eine Art Anpassung zu erzeugen, sozusagen.
Genau. Und ich sage halt so, da gibt es ein Bedürfnis nach Selbstregulation, vielleicht lässt sich das umlenken, vielleicht lässt sich da ein Austausch finden, vielleicht lässt sich da irgendwie das verhandeln, wie man diesem Bedürfnis nachkommt und es nicht unterdrückt. Und aber gleichzeitig auch irgendwie in Solidarität zum Beispiel mit dem Klassenverband jetzt bei Kindern ist oder eben auch, keine Ahnung, in der Vorlesung oder in der Arbeit oder wo auch immer, meinetwegen auch beim Freundeskreis. Ja, also es gibt es ja auch ganz oft so in so behinderten Communities, dass es ganz unterschiedliche Bedürfnisse gibt, die dann eben ausgehandelt werden müssen. Und ich versuche halt Technologien eher in dem Bereich zu machen. Und dann gibt es beispielsweise so ein Armband, wo man sich bewegt, dann leuchtet was auf und dann muss man aber sich nur ganz, ganz, also es ist eigentlich schwieriger, dass es nicht leuchtet, dass man sich so ruhig hält, dass es nicht leuchtet, als dass es leuchtet. Und das ist halt dann schon so, das lenkt dann schon so auf die Ruhe hin, weil die Herausforderung auf der anderen Ecke liegt, wenn man das möchte. Aber es ist auch so, dass man nur ganz, ganz wenig Input braucht, um dann irgendwie ein repetitives Muster zu bekommen. Ja. Ne? So. Und solche Sachen baut er nicht. Aber dafür ist es halt dann auch wichtig, dass es sich gut anfühlt zum Beispiel. Weil vor allen Dingen neurodivergente Personen ja so ein bisschen so sensibel sind, was das auch angeht. Und sich vor allen Dingen, wie sich Textilien anfühlen.
Ah, sehr spannend. Ja, jetzt verstehe ich das nochmal. Das wird mir jetzt sehr, sehr viel konkreter gerade, was du da machst. Und,
aber manchmal muss man dann eben so auf diese kleinen, ganz kleinen Ebenen gehen und schauen, ne, wie sich unterschiedliche leitende Fäden anfühlen.
Ja. Jetzt ist mir das klar. Ja. Und du machst das jetzt im Moment in einem Projekt, was von der österreichischen Forschungsförderung finanziert ist. Das heißt, das ist befristet, oder?
Ja, bis Mai.
Oh, das ist auch nicht mal mehr lange. Ja. Das heißt, du arbeitest wahrscheinlich bis jetzt immer in befristeten Anstellungsverhältnissen?
Ja, genau.
Ja.
Ist in der Politik auch nicht anders. Ne?
Stimmt. Ja, das stimmt.
Aber da ist man nicht angestellt.
Ja, das ist schwierig. Aber wie ist das für dich? Wie gehst du damit um? Ist das
Stressig, ne?
Stressig, ja.
Entschuldigung.
Ja, klar. Aber nein, es ist, ich frage trotzdem mal nach. Ich glaube, das ist gar nicht stressig, aber ja.
Ja, also, ja, es gibt auch, also ich bin es halt auch langsam so ein bisschen satt, muss ich ganz ehrlich sagen, ständig wieder irgendwie zu fragen, so zu betteln, ob ich diese Arbeit machen kann, die ich ja zumindest nach Ansicht anderer einigermaßen gut erledige, sagen wir mal so.
Ja.
Und dann muss ich das ständig beweisen und beweisen und beweisen. Ich bin so damit beschäftigt, eigentlich Anträge zu schreiben, um dann zu, also das verbraucht ja auch Zeit, ne, wenn ich dann ständig Anträge schreibe über das, was ich machen würde, was ich mache, wenn ich Geld bekommen würde und dann in der Zeit, in der ich das Geld habe, wieder Teile davon verbringen muss, damit zu beschreiben, was ich machen würde, wenn ich in der Zukunft wieder mehr Geld bekommen würde.
Ja.
Das ist total, also das ist so in der Logik von das, was Wissenschaft sein soll, das ist halt so, ich schreibe fast mehr darüber, was ich machen würde, wenn ich Zeit hätte zum Schreiben, aber ich habe die Zeit nicht, weil ich darüber schreibe, was ich mache. Also,
das
ist absurd.
Ja, total.
So, und das betrifft halt auch so Bewerbungen, ne? Und dann ist es halt auch noch so hyperkompetitiv, dass man sich dann immer so hinstellen muss, als wäre man die beste Person. Und eigentlich finde ich das Spannende daran, einmal aus dem, wo ich halt gescheitert bin, da habe ich nämlich das meiste draus gelernt. Ja?
Mhm.
Und das ist halt für die Wissenschaft eigentlich für mich auch so, dass das, wo am meisten rauskommt. Ja?
Ja.
Aber nein! Ja. Oh Gott!
Ja. Scheitern soll nicht vorkommen. Mindestens in Projektanträgen darfst du nicht scheitern.
Ja gut, aber da ist es ja dann auch schon wieder, also dadurch, dass es so überkompetitiv ist, ich meine, wenn wir von einstelligen Prozentzahlen von Förderungen auf der EU-Ebene reden, ne, dann ist es halt irgendwo auch eine Lotterie. Also das tut mir leid, da geht es dann nicht mehr um irgendwie die beste Forschung, sondern darüber, ob jetzt die Person, die das gereviewt hat, ein Mittagessen hatte oder nicht. Also nicht nur.
Ja,
das muss schon eine gewisse Qualität übersteigen, aber es ist halt schon, irgendwann wird es ein bisschen beliebig, sobald diese Qualität erreicht wurde. Und ich würde behaupten wollen, dass es mehr als, keine Ahnung, 5-6% sind. Ja? Ja. Also das ist jetzt nur so. Also das heißt nicht, dass man nicht auch Skill braucht, aber es heißt halt, dass mehr Leute Skill haben, als es dann schaffen und mehr Leute verdient hätten sozusagen. Und deswegen bin ich auch... Ich meine, ich habe mich zum Beispiel schon auch bei diesen Preisen ja beworben, ja. Mhm. Aber ich sehe das auch so ein bisschen ambivalent, weil ich finde es eigentlich ziemlich hart, dass es diese Preise gibt.
Ja, ich verstehe es. Ich habe irgendwann auch das Gefühl gehabt, die Institutionen schmücken sich mehr damit und man wird zu so einem Aushängeschild und wird so nach vorne gepusht, so hier, gucken Sie, wir haben da was. Ja, es geht gar nicht mehr um das, um die Forschung auch an sich. Das fand ich immer erschreckend, wie sehr das dann auch bei diesen Veranstaltungen oft dann irgendwie in den Hintergrund rückt und es mehr darum geht, dass eine Institution sich feiert, leider.
Ja, aber auf der anderen Seite hat mir das halt schon auch Türen geöffnet und ich habe halt
und es kommt eine größere Aufmerksamkeit, ne? Also Öffentlichkeit kriegt ja dann auch mit, was da gemacht wird.
Und ich wurde eben eingeladen, bei öffentlichen Magazinen jetzt was dazu zu schreiben, beziehungsweise auch, ich habe mit einer Institution die Universitätsverwaltungen vernetzt, da dazu gesprochen, was es bedeutet, wenn man jetzt nicht binäre Geschlechter in die Datenbank mit aufnimmt und so. Und das ist ja schon auch wichtig. Und das ist halt ein Zugang, den ich davor nicht hatte.
Ja.
Und das ist halt dann auch, wo die Forschung tatsächlich eine Relevanz annehmen kann, die sie nicht hatten, nur weil ich es jetzt halt irgendwie veröffentlicht habe. Ja? Also, und deswegen... Das ist halt das, warum ich das so ambivalent sehe, weil ich habe ja schon auch den Drive, dass das, was ich mache, irgendwie wichtig ist und deswegen irgendwie auch Aufmerksamkeit bekommen soll. Ja. Vielen Dank dafür. Ja. Aber es ist halt auch irgendwie unfair.
Ja.
Dieser Ökonomie unterliegen ist, naja. Ich habe auch schon Preise nicht bekommen. Ich sage es nur.
Ja, aber darüber redet man ja nie, ne? Also all die gescheiterten Anträge, die man irgendwie mal gestellt hat oder die Preise, die man nicht bekommen hat.
Das ist dieser eine Ordner mit den gescheiterten Anträgen.
Beziehungsweise, wenn man es dann ganz weit ist, ne? Also Anton Zeilinger kann dann sagen, ich habe anfangs immer die falschen Fragen gestellt, bin trotzdem zu guten Ergebnissen gekommen, die mich dann weitergeführt haben. Der kann das in seiner Position mittlerweile sagen. Ja, aber solange man noch in diesem Hamsterrad ist, ist es schwer sozusagen, da bin ich gescheitert oder die Anträge haben nicht funktioniert. Und die liste ich ja auch nicht in meinem Lebenslauf. Ich schreibe ja nur hin, da und da bin ich gefördert worden, aber ich schreibe nicht hin, die und die Anträge sind alle abgelehnt worden. Ja,
es ist vor allen Dingen, also ich meine, ohne ihm jetzt so nahe zu treten zu wollen, aber das ist halt auch eine andere akademische Generation.
Ja. So, was er aber selber auch immer wieder betont.
Ja, nee, sowieso. Aber ich wollte es auch nur noch mal sagen. Also ich glaube auch nicht, dass er konkret in einer ähnlichen Situation ist wie AkademikerInnen heute, weil Kettenvertragsregelung ist auch noch nicht so alt und so.
Ja, ich glaube auch, wenn du jeweils immer nur für 3 Jahre finanziert bist oder so, dann kannst du ja nicht diese Form von Grundlagenforschung machen, die er gemacht hat.
Ja,
gleichzeitig gibt es den Anspruch, die zu machen, aber dann bitte innerhalb von 3 Jahren auch genug Output produziert haben, den du dann sichtbar machen kannst.
Das ist übrigens auch noch so spannend, weil man muss diese Förderanträge schreiben und das, was ich meistens als Feedback bekomme, egal ob es jetzt angenommen wird oder nicht, ist immer ein Kritikpunkt. Ich bin zu unkonkret und ich mache aber ganz viel partizipative Forschung auch. Und ich bin so, wenn ich jetzt schon davor sage, was da rauskommt, warum mache ich dann partizipative Forschung? Das ist methodisch nicht logisch, was ihr von mir wollt. Ja. So, ich kann euch sagen, dass ich es irgendwie in dem Bereich einschränke und da fühle ich mich schon unwohl. Mhm. Aber also diese ganze Förderschiene ist halt immer so auf dieses, oh, wir wollen jetzt aber auch irgendwie erwartbare Ergebnisse, die aus dieser Forschung rauskommen. Ich bin ja froh, dass der FWF nicht ganz so streng ist, wenn es dann bei der Durchführung ist, sondern hauptsächlich das, was rauskommt.
Ja.
Es ist auch noch themenbezogen, aber bei mir kam zum Beispiel auch Covid rein, ja. Und dann war das halt so, ich mache jetzt was anderes. Ich muss methodisch einfach anders arbeiten, tut mir leid.
Ja.
Und das war ja okay für die, aber meine ist nur so vom Prinzip her schwierig.
Ne? Auch die Zeitmanagementpläne finde ich immer ganz furchtbar. Wenn ich dann sagen muss, von Monat so und so bis Monat so und so ist dann das Work Package, da habe ich auch immer meine Probleme mit.
Und es gibt ja dann auch FördergeberInnen, die wirklich auf die Stunde genau wissen wollen, wann ich meine E-Mails beantworte, wann ich für das Paper schreibe, wann ich das mache. Und ich sitze da und denke so, ihr habt überhaupt keine Ahnung, wie sowas abläuft.
Ja.
Vor allen Dingen, weil ich mir halt teilweise auch so, und da nehme ich mir halt dann diese Freiheit, die auch dem Forschungsbetrieb zugestanden ist, ich mache halt meine Tagesplanung so, dass ich halt teilweise abends arbeite und dafür den Nachmittag frei habe. Ich komme auf die 8 Stunden am Tag, keine Angst, eher mehr. Ne, also das ist so halt, um das mit der Familie auch noch in Einklang zu bringen, muss halt, ne? Und dann ist halt so, das kann ich ja da nicht reinschreiben, weil da wird erwartet, dass ich von 9 bis 17 Uhr arbeite und das war's dann. Oder vielleicht von 9 bis 18, keine Ahnung. Egal, was da für eine Vorstellung ist. Das ist nicht so, wie es bei mir läuft oder laufen kann in dem Sinne.
Ja, man muss sich halt diese Logik unterwerfen.
Stimmt, wenn ich Nachmittag frei sage, dann meine ich irgendwie, dass ich ab 5 bis um 7 keine Termine annehme. Also das ist mein Nachmittag frei, ja. Also nur mal so von der Relation her. Deshalb muss ich noch nach Hause fahren auch und alles. Also,
ja, aber du fängst schon an, dich zu rechtfertigen.
Ja, genau.
Dafür. Also,
wenn mir gerade wieder aufgefallen ist, was, wenn das jemand hört und dann irgendwie denkt, ich arbeite nicht.
Ja.
Wobei das ja offensichtlich auch nicht so ist. Egal.
Ja. Und du machst auch ganz viele so autoethnografische Geschichten, so Studien, wo du dich selber und auch deinen Körper mit hineinnimmst. Wie ist das? Ich merke auch, dass ich immer mehr auch mich mit meinen Forschungen verbinde, aber ich kann mich immer noch auf irgendwas dahinter zurückziehen, wenn ich das Gefühl habe, jetzt ist es mir zu viel. Und ich habe das Gefühl, bei diesen Forschungen geht das dann kaum nicht. Oder stelle ich mir das jetzt falsch vor?
Nee, man ist schon als Person irgendwie mehr drin. Aber ich finde das auch immer spannend, weil dann Leute immer so sagen, du hast dich ja so freigelegt oder hast so viel von dir preisgegeben. Und das Gefühl habe ich immer gar nicht.
Mhm.
Also erstens, weil ich eine multidimensionale Person bin und meistens über einen
nicht nur diese Facette.
Ja, genau. Aber auch zum Beispiel, wenn es um die Autoethnographie geht, wo ich mir halt diese Datenbanken angeschaut habe, was ich gemacht habe. Also ich habe einen Pass bekommen, da war ein X drin. Und ich habe beschlossen, so jetzt schaue ich mir das halt so an. Wie ist das jetzt eigentlich? Weil ich habe ja ein legales Geschlecht und ich muss das auch irgendwo angeben.
Ja.
Was ist, wenn ich das nicht machen kann? Und was passiert, wenn ich die Leute anschreibe und darauf hinweise? Also das ist, vor allen Dingen dieser letzte Teil ist halt nochmal so ein, es gibt dann gewisse Praktiken, wie man das umgehen kann oder dass ich halt auch würfle, wenn nur zwei Optionen da sind. Aber ich wollte mir auch konkret anschauen, wie die Leute reagieren, wenn sie darauf hingewiesen werden.
Ja.
Da habe ich eigentlich nur also mich mehr als Methode gesehen und ich habe eigentlich den Blick ja auf diese Systeme gelegt und nicht auf mich. Also meine Erfahrungen mit den Systemen haben mir dazu gedient, Aussagen über diese Systeme zu treffen, aus meiner spezifischen Perspektive, aber die waren ja dann auch so weit zumindest aussagekräftig, dass sie auf größere Muster hingezeigt haben und da finde ich mich dann eigentlich gar nicht so wichtig. Es ist halt nur in dem Fall auch die Frage, so wie macht man sowas, wie macht man so eine Studie, ohne dass man irgendwie andere Leute ausnutzt? Naja, man nutzt sich halt selber aus. So.
Ja.
Und,
aber es ist dann schon auch eine ethische Frage, fange ich bei mir an, bevor ich einfach irgendjemand anders da das machen lasse.
Also es ist ja so, dass ganz viele Transpersonen und auch nicht-binäre Personen darin eben das ganz oft erleben, dass sie entweder Geschlecht ändern müssen oder halt das gar nicht da ist oder irgendwie auch sinnlos ist, dass man zum Beispiel Katzenfutter nach einer Geschlecht abgefragt wird, ist Vorname, Nachname würde reichen, finde ich immer. Egal. Aber ne, das machen schon ganz viele Leute diese Arbeit, weil sie sie machen müssen. Mhm. Und ich dachte mir halt dann so, ist halt auch ein Privileg, ne? Wenn ich sozusagen das als Arbeitszeit verrechnen kann, erstens, und zweitens halt auch irgendwie dann nochmal tiefer gehen, dass das systematischer mir anschauen kann, das systematisch das zu dokumentieren, was passiert und halt auch mich damit heftiger auseinanderzusetzen. Und das ist halt schon so was, es gibt nicht so viele nicht-binäre Personen irgendwie und vor allen Dingen nicht so viele Interpersonen in der akademischen Forschung. Es gibt hauptsächlich Leute, die über Interpersonen forschen, aber nicht selber Inter sind. Und dann ist halt so, das ist halt schon, was ich mir dann so denke, da kann man das Privileg nehmen und so ein bisschen auch behutsam damit versuchen umzugehen, ja. Und das halt schon auch in Solidarität mit dieser Community, in der man ja auch irgendwie steht, ausarbeiten.
Also das ist dir schon sehr wichtig, oder? Du sprichst viel von so Wirksamkeit und Relevanz und Solidarität und so. Also dieses Engagement, was über das reine Forschen sozusagen, wenn es sowas gibt, hinausgeht.
Das sind ja auch Steuergelder.
Ja,
muss ja auch relevant sein, was ich meine.
Ja, gut, aber ich glaube, es ist eine andere Relevanz. Also ich meine, wir müssen in jedem Projektantrag schreiben, warum das relevant ist. Aber man kann das sozusagen rein forschungsspezifisch, da ist irgendwas neu dran, begründen. Aber es geht bei dir ja um eine gesellschaftliche Relevanz und um auch eigentlich eine Intervention, ist mein Eindruck, in politischen Debatten.
Jein. Also es ist nicht der Impetus in allererster Hinsicht, aber die Frage ist halt schon, welches Wissen ist privilegiert und was sind sozusagen die Folgen, die sich daraus ergeben, auch aus einer Wissenschaftlichkeit heraus. Ne? Also man könnte jetzt sagen, so, es gibt so diesen Aktivismus und das ist schon nicht komplett weg von dem, was ich da so mache, aber ich sehe so ein bisschen noch einen Unterschied darin, dass ich halt methodisch anders vorgehe und auch mit einem anderen, eine andere Verwobenheit zum Beispiel mit wissenschaftlicher Literatur und so pflege. Also das hat ja sozusagen, der Impetus kommt ja nicht zuerst aus dem, sondern es kommt ja aus den Daten raus und es kommt ja aus der Forschung raus, so ein bisschen, ne? Jetzt kann man sagen, ja, aber du machst ja auch bestimmte Forschung aus den und den Gründen. Aber ehrlich gesagt, zum Beispiel diese eine Autoethnographie war nur so, ah, oh, ich habe jetzt diesen Pass, mal schauen, was passiert eigentlich. Mhm. Weil ganz viele Leute gehört haben, ich bin froh, dass das jetzt für dich ein Ende hat. Und ich war so, es fühlt sich aber nicht nach einem Ende an. Mhm. Und dann aber, ne, es fühlt sich nicht nach einem Ende an, ist jetzt nicht Forschung, aber das dann zu dokumentieren und, ja, und systematisch anzugehen und tatsächlich irgendwie, auch irgendwie durchzugehen durch diese ganzen, also teilweise muss man ja auch von der einen Botschaft zur anderen Botschaft über den Techniker zu der Abteilung und so weiter, ne? Mhm. Und das dann aber durchzuziehen und nicht, also weil man es ja auch für diese Datenlage machen muss, also durchzuziehen bis zu einem gewissen Grad. Ich habe es auch nicht immer geschafft, weil das ist tatsächlich emotional und persönlich sehr anstrengend.
Ja. Ja.
Aber genau, also aber zumindest habe ich gleich irgendwie 55 Fälle dargestellt. Und das ist dann nochmal so eine andere Art und Weise und daraus ergeben sich für mich dann auch andere Konsequenzen. Und das Ding ist ja auch so, wenn dann, also, weil viele dann so sind, ja, jetzt müssen wir wegen den paar Leuten irgendwie was machen. Okay, das kann man so sehen. Dann frage ich mich halt immer so, wie ist das aus der Perspektive der Leute? Und die müssen halt das ständig machen und ständig an allen möglichen Institutionen, weil sie alle denken, es sind nur die paar Leute, aber für die paar Leute sind es irgendwie alle anderen.
Ja, ja.
Und darauf hinzuweisen, finde ich erstmal nicht politisch,
ja,
sondern erstmal nur so rein, also schon fast faktisch. Ja? Also es ist halt so, so sieht es übrigens aus der anderen Perspektive aus. Ja?
Ja.
Und dann kann man sich ja entscheiden, so, ist mir das wichtig oder nicht? Und das kriege ich eh mit, ob es bleiben wichtig ist oder nicht.
Ja, ja, ich glaube, ich verstehe.
Aber natürlich will ich schon so, die eben diese Relevanz haben, in dem Sinne, dass es ja unterschiedliche Arten und Weisen gibt zu wissen. Ja, und es gibt unterschiedliche Wissensformen, die mehr oder weniger auch, oder Positionierungen, die mehr oder weniger auch einen Platz finden in unserer Gesellschaft einerseits, aber auch dadurch, wie die Wissenschaft strukturiert ist. Ja.
Mhm.
Und da zu versuchen, das so ein bisschen auch zu hinterfragen, was sind eigentlich diese Wissensformen und wie kommen wir zu diesen bestimmten Arten und Weisen, das hat aber auch so einen doppelten Anspruch. Jetzt nicht nur, dass man irgendwie sagt, okay, auch marginalisierte Personen sollen da irgendwie teilhaben, ja, ist per se vielleicht nett, aber das hat für mich auch einen kernwissenschaftlichen Grund, weil ich glaube, dass wir halt nicht gute Wissenschaft machen können, wenn sie immer nur von den gleichen Personen gemacht wird und immer nur aus der gleichen Perspektive sich die Sachen anschaut. Und deswegen
und für die gleichen Personen.
Mhm. Genau. Ja. Deswegen die umzudrehen, ist mir auch wichtig.
Ja, ja. Ja, wir sind...
Es kann sein, dass es...
Ja. Wir sind ganz am Ende. Vielleicht, die letzte Frage passt eh gut in das, was du jetzt gesagt hast. Unsere letzte Frage ist immer, warum machst du das Ganze immer noch?
Ja. Das frage ich mich auch manchmal, aber das
manchmal ist wir auch immer wieder, deswegen fragen wir auch immer wieder.
Aber es sind tatsächlich hauptsächlich die Studierenden.
Mhm.
Also auch irgendwie, dass ich da so eine Verantwortung sehe, zumindest die, mit denen ich jetzt arbeite, dann irgendwo hinzubekommen, wo sie sich auch gut mit sich selber in der Wissenschaft fühlen.
Ja.
Genau. Und weil man ja auch so ein bisschen so die Türen aufmachen kann.
Mhm.
Für andere Leute. Und jetzt haben wir so ein kleines Crip-Collective hier, weil alle meine Studierenden sich irgendwie mit Behinderungen oder chronischen Krankheiten auch identifizieren, die sie haben. Und irgendwie ist das schon was Besonderes.
Ja.
Und deswegen mache ich das, glaube ich, immer noch.
Das klingt super. Sehr schön. Dann sagen wir vielen Dank.
Vielen Dank
für das Gespräch.